hab mich unversehens in ne Frau verliebt. Nun bin ich halb daneben und halb ausgeflippt und prüfe schon seit Tagen, ob das wirklich stimmt und ob die Feelings nicht etwa ein Trugschluss sind. Ich denk mir auch schon eine Katastrophe aus, rein prophylaktisch baue ich mir einen Schutzwall auf. Ich flirt verhalten, denk mein Gott, ob sie's wohl blickt. Ich find mich raffiniert, dann wieder ungeschickt. Ich bin verdächtig gut und munter aufgelegt, so ungewöhnlich stimmungsvoll und angeregt. Und selbst die altvertrauten Psychokisten sind endlich einmal für eine Weile abgehängt. Es jagt ein schöner Wachtraum hinter nächsten her. Für seriöses Denken langt die Zeit nicht mehr. Und treffe ich sie, dann tue ich, als sei nichts passiert, obwohl die Feelings brodeln und der Puls vibriert. Ich lebe phasenlang in wahrer Euphorie und pflege und behüte meine Fantasie. Ich wirke ganz gezielt auf ne Begegnung ein, um dann rein zufällig in ihrer Nähe zu sein. Ich denke, jeder Blick von mir ist ein Signal. Ich plane Offensive für das nächste Mal. Und zwischendurch schicke ich ihr einen Blumenstrauß und richte telefonisch liebe Grüße aus. Dann hadere ich mit mir und find mich zu massiv. Finde es fast schon wieder peinlich und beschließ zu warten, was da kommt und was da möglich ist, was wiederum, so heißt es, masochistisch ist. Ich teile einer guten Freundin mein Dilemma mit und hoff, dass sie mir einen Wahnsinnsratschlag gibt und Trost und Schulterklopfen und Ermunterung. Doch falsch gehofft, sie bohrt in meiner Psyche rum. Andere Frau sagt mir, jetzt hätte sie's vollbracht. Sie hätte gerade zum fünften Mal das Schloss gemacht. Verlieben tät sie sich so schnell bestimmt nicht mehr. Ich stöhn laut auf, wo nimmst du die Entschlusskraft her? Die Zeit verstreicht, ich maure an dem Schutz, warum? Und pole schon klammheimlich die Gefühle um. Und postuliere öffentlich den Singletrip und schreibe zynisch Lieder von Beziehungsglück. Selbst in der neuen Emma wird jetzt ungeniert die Lust und Last der Liebe zögernd diskutiert. Betonbeziehung, Zweisamkeit, so lese ich, sind zweifelhafte Freuden und nur hinderlich. Und überhaupt das Ganze sei ein Risiko, da stimmt mich wiederum ein wenig zukunftsfroh. Und das mit dem Verlieben, so erfahre ich dann Ende ganz bestimmt im Wiederholungszwang.
Wir haben ein Stück gehört, «Verliebt» von der Caroline Braukmann ab ihrer LP «Satirische Lesbengesänge». Ich möchte nochmal danken, der Trudi und der Rahel von der Lesbenberatung Zürich, dass sie da gekommen sind und uns ein bisschen geschildert haben, wie das bei ihnen so läuft. Ich möchte jetzt überleiten auf das nächste Stück. Kurzer Textausschnitt. Etwas, was leider heute immer noch die Realität der Lesben ist, nicht nur in Zürich, nicht nur in der Provinz, leider in der ganzen Welt. Ein Ausschnitt aus dem nächsten Lied von der Etta James. Kummer heisst die Strasse, wo ich drin lebe. Die Strasse kreuzt, die Schmerzstrasse, in einer Stadt, wo Gestöhn heisst. Ein Fluss von Tränen fließt vor meinem Haus durch und ich lebe Tür an Tür mit dem Blues. Next door to the blues.
Living on cross pain avenue. Übrigens, das Stück war eigentlich für Taylor. Sie liegt im Bett und hat Fieber. Und sie wäre eigentlich eine Frau gewesen, die auch gerne mitgemacht hätte an der Lesbenberatungssendung. Und wir hier wünschen ihr alle gute Besserung und dass sie bald wieder gesund ist. Und das Stück, das sie sich gewünscht hat, haben wir leider hier nicht gefunden. Also, alles Gute.
Jetzt im letzten Sendungsteil stellt die Ulla vom Frauenbuchladen wieder mal 3 Bücher vor.
Hallo zusammen, ich möchte euch heute 3 ganz unterschiedliche Bücher vorstellen. Das erste ist herausgekommen von der Gruppe Feministischer Internationalismus. Es heißt Zwischen Staatshaushalt und Haushaltskasse. Es geht um Frauen in der Weltwirtschaft. Es ist herausgegeben worden von 21 Herausgeberinnen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ich lese euch das Inhaltsverzeichnis vor. Das erste Kapitel heißt Frauen, Geld, Weltwirtschaft, übergreifende Ansätze. Der Zugang von Frauen zur Weltwirtschaft. Auswirkungen der internationalen Währungs- und Finanzpolitik auf Frauen. Frauen auf dem Weltmarkt für Arbeitskraft. Das zweite Kapitel, Auswirkungen von Verschuldungskrise und Strukturanpassung auf Frauen. Regionalstudien. Zum Beispiel von den Philippinen, Frauen, Verschuldung und Entwicklung. Oder Unintended Hardship zur sozioökonomischen Situation von Frauen in nigerianischen Städten. Wer knackt die Nuss? Die Partizipation der Frauen in der ökonomischen Entwicklung Brasiliens. Ein Bericht über die Arbeiterinnen in den Paranussfabriken Belems. Für die Zukunft zusammenarbeiten. Eine Buchrezension. Das dritte Kapitel, Frauen und Weltwirtschaft in den Metropolen, das Beispiel BRD. Deutsche Wirtschaft und Dritte Welt, außenwirtschaftliche Verflechtungen der Bundesrepublik. Flexibilisierung, eine Talfahrt in die Armut. Prekäre Arbeitsverhältnisse im Dienstleistungssektor. Familienfesseln, Aspekte sozialer Sicherung von Frauen in der BRD. Nachrichten aus Stadt und Land. Frühstücksgespräche über die Auswirkungen der EG-Agrarpolitik auf die kleinbäuerliche Produktionsweise und die Situation von drei Bäuerinnen in der BRD. Die Auswirkungen des EEG-Binnenmarktes auf die Lage von Frauen. Das vierte Kapitel. Kritik, Gegenwehr, Forderungen, Alternativen. Frauen in selbstverwalteten Betrieben. Von der Liebe zur Notwendigkeit. Dokument von der vierten Begegnung der Feministinnen Lateinamerikas und der Karibik. Die Subversion der Einigkeit. Abschlusserklärung zur dritten kontinentalen Begegnung der lateinamerikanischen kontinentalen Frauenfront. Volks- und Gemeinschaftsküchen in Peru. Die armen Frauen von Peru. Förderung der Frau im Pueblo Jovin Boyavar. Nein zur Gewalt an Frauen. Aktionen feministischer Solidarität. 25. November. Internationaler Aktionstag. Nein zur Gewalt an Frauen. Frauen und Lesben kämpfen international gegen Sextourismus und Frauenhandel. Frauen und die Schuldenkrise. Erklärung und Empfehlungen der Konferenz am 8. März 1988 in den Niederlanden. Im Herzen der Bestie. Autonome und linksradikale Frauen und die Widerstandskampagne gegen den IWF und Weltbankkongress in Berlin 1988. Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe oder der real existierende Zynismus in der deutschen Entwicklungspolitik. Frauen, Welt, Macht, Wirtschaft. Diskussionsansätze von Perspektiven für eine feministische Ökonomie der Welt. Das Buch hat noch einen ganz ausführlichen Anhang von Adressen. Das nennt sich Ansätze internationaler Frauensolidarität, Netzwerke und Organisationen, in denen also Frau weltweit ganz verschiedene Adressen und Anlaufstellen finden kann. Ich lese das auch mal vor, dass ihr seht, was das alles umfasst. Als erstes allgemeine Netzwerke, Organisationen, Institutionen im Bereich Ökonomie, Entwicklungspolitik, in der BRD und international, dann Frauennetzwerke und Organisationen und Institutionen im Bereich Ökonomie und Entwicklungspolitik in der BRD, Europa und Nordamerika, Afrika und Nahe Osten, Asien, Lateinamerika, Karibik und dann Frauenorganisationen innerhalb der Vereinten Nationen, andere UN-Organisationen und nochmal weitere Adressen. Obwohl in der feministischen Diskussion bislang vielfältige Aspekte des Verhältnisses von Frauen zu Geld und Ökonomie zur Sprache kamen, existiert noch keine feministische Wirtschaftstheorie. Ein Erklärungsansatz internationaler Wirtschaftszusammenhänge aus feministischer Sicht. Dieses Buch versucht, Weltwirtschaft und Hauswirtschaft miteinander zu verbinden. Ökonomische Kreisläufe verbinden Frauen in allen Staaten, denn alle sind betroffen von Produktion und Handel und von der jeweiligen Wirtschafts- und Finanzpolitik und von der internationalen Arbeitsteilung. Es geht in diesem Buch um die Zusammenarbeit von autonomer Frauenbewegung und Frauen aus der Solidaritätsbewegung. Das Buch hat 330 Seiten, ist in der Edition Con erschienen und kostet 25 Franken 20. Mit dem zweiten Buch, das ich vorstellen möchte, möchte ich anknüpfen an die Diskussion um das Buch »Wie weibliche Freiheit entsteht, eine neue politische Praxis«, das herausgekommen ist von der Libreria delle Donne di Milano, also den Frauen des Mailänder Frauenbuchladens. Zu dieser Diskussion hat in Frankfurt der Verein Sozialwissenschaftliche Forschung und Bildung für Frauen, es heißt auch Frankfurter Frauenschule, eine Vortragsreihe veranstaltet mit der Luisa Muraro, die eine der wichtigen Theoretikerinnen des Mailänder Frauenbuchladens ist. Und sie haben diese Vorträge in einem kleinen Materialienband, der also gar nicht dick ist und nicht schwierig zu lesen, zusammengefasst. Es ist der Materialienband 5, Facetten feministischer Theoriebildung heißt es, Luisa Muraro, Vorträge. Es hat 3 Kapitel. Der Begriff der weiblichen Genealogie, die symbolische Ordnung der Mutter und die Passion der Geschlechterdifferenz. Ich lese euch aus dem Vorwort. Luisa Muraro ist bei uns bekannt geworden als wichtige Theoretikerin der Gruppe um den Mailänder Frauenbuchladen, durch ihre Mitarbeit an politischen Manifesten, die in der Zeitschrift Sotto Sopra veröffentlicht und auch in der BRD und in der Schweiz diskutiert wurden, und als Mitglied der Philosophinnengemeinschaft Diotima in Verona. Ihre Forschungsarbeit über die Heretikerin Wilhelmina hat sie bereits 1988 in Frankfurt anlässlich der Buchmesse vorgestellt. Die theoretischen Thesen und den politischen Entwurf der Gruppe um die Libreria delle Donne di Milano wurden in der BRD und auch bei uns in etlichen öffentlichen Veranstaltungen heftig und durchaus kontrovers diskutiert. Im vorliegenden Band veröffentlichen wir 3 Vorträge von Luisa Muraro, die um zentrale Punkte ihrer frauenpolitischen Theorie kreisen. Um weibliche Genealogie, um die symbolische Ordnung der Mutter und um sexuelle Differenz. In allen Texten geht es auf die eine oder andere Weise um die Beziehungen zwischen Frauen, um den Umgang mit Ungleichheit zwischen Frauen, um fehlende Wertschätzung und Symbolisierung, um die Potenz in diesen Beziehungen, die nicht zum Tragen kommt. Wesentliche Impulse hat für Muraro dabei die Beschäftigung mit Luce Irigaray gebracht, deren Texte sie ins Italienische übersetzt hat. Anders als bei Irigaray war bei den Mailänderinnen die theoretische Diskussion aber immer eng verflochten mit ihrer praktisch-politischen Arbeit und deren nachträglicher Reflexion. Wenn Luisa Muraro schreibt, dass wir nicht so sehr Erbinnen einer tausendjährigen Blindheit sind, sondern eher ungewollt Reproduzentinnen unserer Blindheit, so macht das klar, welche politische Strategie die Mailänderinnen propagieren. Es geht darum, in der Perspektive der sexuellen Differenz die sozialen Beziehungen unter Frauen zu dem Ort zu machen, in dem weibliche Freiheit überhaupt entstehen kann. Grundlegende Voraussetzung dafür, dass Beziehungen unter Frauen diesen Stellenwert bekommen können, ist das symbolische Bezeugen der Dankesschuld der Mutter gegenüber, die uns in das weibliche Geschlecht hineingeboren hat. Erst diese Anerkennung macht es möglich, die gemeinsame Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht unter Frauen aufzuwerten und zirkulieren zu lassen. In dieser gegenseitigen Spiegelung innerhalb der Weiblichkeit können sich dann all die Beziehungen zwischen Frauen entwickeln, die jeder Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, die Welt zu erobern durch eine sexuierte Vermittlung, die die Befreiung vom männlichen Blick, von der männlichen Systematik bedeuten wird. Der Materialienband hat 53 Seiten und kostet 8 Franken.
To play with, go and find yourself a toy. My time is too expensive, and anyway, you're not a little boy. But if you serious, don't play with my heart, you make me furious. But if you want me to love you, baby, I will. Boy, you know that I will. Tell it like it is, don't be ashamed, let your conscience be yours. Just too short to have sorrow. You can be here today and gone tomorrow. Get what you want, baby. Go on and live. Go on and live. Tell it like it is. If you want to play, go and find yourself a toy. Mm-hmm. 'Cause my time is too expensive, baby, and you're no longer a little boy.
Als letztes möchte ich noch ein kleines Büchlein vorstellen, das gerade ganz neu erschienen ist. Es ist ein kleines Buch einer der bedeutendsten russischen Dichterinnen dieses Jahrhunderts, nämlich von Marina Tsvetaeva. Es heißt Das Haus am alten Pimen und ist ein Taschenbuch, das im Reklams Verlag in Leipzig, DDR, herausgekommen ist. Was mich besonders freut an dem Buch, ist seine Vielseitigkeit. Es zeigt auch die Vielseitigkeit der Dichterin. Das Buch enthält sowohl Prosa, 4 Prosatexte, die alle recht autobiografisch sind und aus verschiedenen Epochen ihres Lebens stammen oder verschiedene Epochen ihres Lebens beschreiben. Dann hat es einen großen Teil Gedichte. In einem dritten Teil enthält es Briefe. Und zum Schluss hat die Herausgeberin Elke Erb noch eine Abhandlung geschrieben über ihre Dichtung, indem sie die Biografie der Marina mit ihrer Dichtung verbindet oder man könnte auch sagen spiegelt. Das Kapitel heißt Ich blicke mich um in die Zukunft. Marina Tsvetajevas Gedichtwerkstatt. Ich lese euch noch die Vorbemerkungen von Elke Erb zu ihrer Abhandlung über die Dichtung Marina Tsvetajevas. 1980, das heißt also fast 40 Jahre nach ihrem Tod, 1980 erschien in Moskau, herausgegeben von Anna Sakjans, eine erste umfassende Publikation der Werke Marina Tsvetajevas, zweibändig. Der erste Band enthielt Gedichte, Poeme und das Versdrama Phädra. Der zweite autobiografische Prosa, Erinnerungen an Dichterkollegen, die beiden Essays über Puschkin, welche 1978 bei uns in der Spektrumreihe des Verlags Volk und Welt erschienen sind, und literaturkritische Aufsätze. Sofort waren mehrere Verlage auf das Lebhafteste interessiert und es entstand eine gewisse Konkurrenz der Publikationswünsche. Da ich vom Reklamverlag gefragt worden war, ob ich eine Auswahl aus Tsvetajevas Werken herausgeben wolle, und da ich sicher sein konnte, dass man das Gesamtwerk so umfänglich wie möglich präsentieren werde, entschied ich mich für eine Publikation von speziellem Interesse. Von den Prosaarbeiten Tsvetajevas war mir außer den Puschkin-Essays fast nichts bekannt. So las ich zuerst den Prosaband. Die 47 russischen Seiten des Hauses am Alten Pimen fesselten, ergriffen, erstaunten mich mehr als alle anderen. Ich bewunderte den Mut, mich ergriff dieses Eindringen in eine Welt, mit der man sich nicht identifizieren konnte. Dieses Ungeschützte, nicht einmal mehr mit der tradierten Satire oder Ironie oder Bitterkeit solchen Stoffen gegenüber sich wappnende und mich, den Leser, wappnende, Vordringen in den kalten Stumpfsinn jenes Lebens. Mich fesselte die Methode Tsvetajevas von Wort zu Wort gehen, die von Wort zu Wort wortmateriell erschließende psychologische Pionierarbeit, die monumentale Aufrichtung eines monumentalen Nichtmonumentes. Ich meinte, dass diese Prosa ein Durchbruch sei, mit dem über etwas Bisheriges entschieden wurde, und kam auf den Gedanken, meine Auswahl auf diesen Durchbruch oder Umbruch zu konzentrieren. Ihn mit den Texten seines Entstehungsjahres als Werkstattgeschehen darzustellen, eine Darstellung zu geben also, die zu einem Studierenden Interesse anregen sollte. Mit der Auswahl der beigefügten Gedichte, es sind fast alle, die bald nach dem Pimen geschrieben wurden, wollte ich einzelne, in meiner Sicht des Textes entscheidende, Motive in ihrer Auswirkung, Nachwirkung und Nachdiskussion erfassen. Ich war mir nicht darüber im Klaren, in welch ein Studium mich die Anregung bringen würde, die ich mit dieser Auswahl selbst angestiftet hatte. Ich dachte mir ein Nachwort, das sie lediglich verdeutlichte. Aber als ich alle Texte übersetzt hatte und dazu noch eine Reihe von Gedichten für die anderen Publikationen, war das nächste zu prüfen, über welches bisherige der Pimen-Text entschied. So ging ich zu dem frühesten erreichbaren Anfang zurück und las die Gedichte mit dem von der Erregung der Auswahl und dem bei der Übersetzung vorbereiteten und vorgeschulten Interesse. Ich musste mir bald eingestehen, dass ich sie nicht lesen konnte, wenn ich gewisse Auffälligkeiten nicht begriff. Meine, alle anderen vertretende Frage nach diesen Auffälligkeiten, welche ich bei einem anderen motivierten Lesen vielleicht hätte hinnehmen können, hieß: Warum lese ich fast kein Gedicht, in dem nicht Hände oder Arme vorkommen? Es verging eine lange Zeit mit Notieren, Beobachten, Vergleichen und Entdeckungen, bis ich genug aufgehellt hatte, um mit dieser Niederschrift zu beginnen und mir, schreibend und lesend, einen Weg durch das Gedichtwerk zu bahnen, den ich den geneigten Leser nun mit mir zu gehen bitte. Es ist ein Gang durch eine Werkstatt, oft von Gedicht zu Gedicht. Er folgt dem Arbeitsprozess dieser Werkstatt so, wie es mir möglich und so, wie es mir anders nicht möglich war. Man wird den Versen hier als Bauelementen, als Elementen in Bewegung begegnen und deshalb im originalen, von einer wörtlichen, übersetzten, Übersetzung begleiteten Zitat. Beim Haus am alten Piemen geht es um die Geschichte des Hauses, in dem der Großvater der Marina Zvetajewa wohnte. Er war Geschichtsprofessor, sehr alt, ein sehr starrsinniger, stämmiger Greis mit einer um 30 Jahre jüngeren, aber ebenso wie er erstarrten Frau. Und die Kinder lebten dort. Die Atmosphäre, mit der man sich eben nicht identifizieren kann, ist alt und großbürgerlich und sehr verstaubt und hochintellektuell und karg und irgendwo eine ganz andere Welt von vor der Revolution, die dann von der Revolution überrollt und eingenommen und schlussendlich dann auch zerstört wird. Und Marina Zvetajewa beschreibt dieses Haus und das Leben in diesem Haus und die Veränderungen so, dass es zwar eine fremde Welt ist, aber auch so, dass man beim Lesen sich dort befindet und das wie auch miterleben kann. Vor allem das Atmosphärische kommt so ganz deutlich hervor. Das Buch hat 295 Seiten und kostet 8 Franken.
Das war der Schlussbeitrag von der Ulla aus dem Frauenbuchladen Zürich. Das war es bereits schon wieder. Das Frauenmagazin in der Hälfte vom Äther. Im Studio waren Barbara, Ruth, Trudi, Rahel und Maya. Jeanette O'Connor singt auf ihrer neuen Single zum Abschluss, was wir da sind. Nichts ist vergleichbar mit uns. Nothing compares to you.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take. Nothing compares.
woman.